Vater im Himmel, wir bitten dich darum, dass dein Wort in unserem Herzen tiefe Wurzeln schlagt. Ja, dass du uns durch deinen Geist bewegst und dass deine Kraft in uns wirksam wird zum Guten. Ja, das ist ein Wunder, um das wir dir jetzt bitten. Wirke du jetzt. Amen. Wir machen gerade eine Predigtreihe im Buch Hiob und ich möchte euch kurz erinnern daran, was da so passiert. Das Buch Hiob fängt ein bisschen so an, wie wenn ein Juwelenhändler in der Nacht aufwacht und runtergeht ins Geschäft und dort einen Einbrecher überrascht und dann zu ihm sagt: Haben Sie schon unseren schönsten Juwel gesehen? Hiob ist der schönste Juwel für Gott. Er ist reich, er ist geachtet, er hat 10 glückliche Kinder und er ist weise, er ist gerecht, er ist gläubig. Deswegen sagt Gott zum Satan: Hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn es gibt keinen wie ihn auf Erden, ein Mann so rechtschaffen und so redlich, der Gott fürchtet und das Böse meidet. So fängt das Buch Hiob an, Kapitel 1, Vers 9, Vers 8. Aber die Frage ist, liebt Hiob Gott oder ist er nur brav, weil Gott ihm dafür Geschenke gibt? Deswegen fragt der Satan zurück, naja, ist Hiob etwa umsonst so gottesfürchtig? Umsonst oder kriegt er einen Lohn dafür? Und darum geht es im Buch Hiob. Kann ein Mensch Gott lieben? Auch wenn Gott seine Geschenke abzieht von ihm. Auch wenn es nichts bringt, Gott zu lieben. Hiob verliert alles, was er hat. Seine Kinder sterben. Sein Reichtum geht in Flammen auf. Am Ende von Kapitel 2 sitzt er dann am Müllplatz vor der Stadt und schabt sich seine eitrigen Wunden mit einer Scherbe. Und wenn du in Kapitel 30 liest, da klagt er sein Leid. Da sehen wir, dass er ausgestoßen ist aus der Gesellschaft. Und junges Gesindel ihn verlacht. Sie singen Spottlieder über ihn und spucken ihn an. Er wird geplagt von Schlaflosigkeit, von Albträumen, von Fieber. Und er hat ständige Schmerzen. Sein Denken wird immer finsterer. Und dann kommen die Freunde zu ihm. Und wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde. Ihre Sternstunde ist in Kapitel 2. Sie hören von Hiobs Leid. Sie machen sich auf den langen Weg. Sie kommen zu ihm und sie weinen mit ihm. Und dann schweigen sie. Sie schweigen viel zu lang, bis es aus Hiob herausbricht. Henry hat es letzte Woche so gut beschrieben und er hat es den Schrei der Verzweiflung genannt. Wie eine Wasserflut bricht das Leid heraus. Und sein Leid ist entsetzlich. Seine Traurigkeit ist grenzenlos. Sein Zorn ist mörderisch. Seine Gedanken kreisen um den Tod. Und er hat eine Sehnsucht nach einer Grabesruhe. Er leidet und er versteht nicht, warum. Er fragt in Kapitel 3, Vers 11, warum bin ich nicht bei der Geburt gestorben? Kapitel 3, Vers 12, warum hat mich meine Mutter gestillt? 23, warum gibt Gott das Leben und so viel Leid, das ich nicht verstehen kann? Warum? Aha, denken die Freunde, da können wir weiterhelfen. Und jetzt folgen im Buch Hiob 34 lange Kapitel, in denen sich Hiob und die Freunde reden an den Kopf werfen. Es ist ein bisschen so wie bei einem Boxkampf. Es kommt immer zuerst eine Rede von einem Freund und dann Hiobs Antwort. Dann ist der zweite Freund dran, dann die Antwort von Hiob, der dritte Freund, die Antwort von Hiob. Das geht 3 Runden, also 3 Runden lang geht der Boxkampf. Aber am Ende von der dritten Runde, da ist der Bilder schon, der hängt schon in den Seilen, sagt nur mehr ein paar wenige Sätze und Zofa ist schon ganz K.O., der sagt überhaupt nichts mehr. Hiob antwortet dann noch einmal und dann ist in Kapitel 28 ein Loblied auf die Weisheit. Dann kommen Hiobs grandiose Abschlussreden und plötzlich taucht noch ein vierter Freund auf und plappert ohne Ende. Das ist unser heutiger Predigttext. Und tut es mir alle leid, die zum ersten Mal da sind. Es ist normalerweise nicht so, dass wir 34 Kapitel in der Bibel durchnehmen. Also falls du genau um Punkt 12 zu Hause sein wirst, so lange wird es wieder nicht dauern. Und was auch nicht normal ist, ist, dass wir hin und her springen und da einen Vers anschauen und dort einen Vers. Das liegt mir überhaupt nicht. Ich gehe am liebsten immer nur einen Text durch und das kann man halt leider auch nicht machen. Also es ist nicht nur ganz normal, was du heute da erlebst. Wahrscheinlich wäre es ja anders auch nicht ganz normal. Also wir gehen das jetzt nicht Vers für Vers durch, was da passiert. Es wäre aber lohnend, wenn du das mal zu Hause durchliest. Es sind sehr poetische Reden. Und das sind so Kapitel, die man eigentlich nie mal durchliest. Oder irgendwann mal in der Jugendzeit, wo man noch richtiges Feuer gehabt hat und gesagt hat, jetzt lese ich das mal. Aber es würde sich lohnen, das nochmal zu lesen. Wir zeigen heute nur die großen Linien auf. Und dann möchte ich ein paar Gedanken weitergeben, was ich denke, was das alles mit uns zu tun hat. Also was ist jetzt die Antwort der Freunde auf Hiobs Leid? Sie denken, sie wissen warum. Ihre Weisheit ist auch ganz einfach. Sie haben ein überragendes Bild von Gott. Gott ist für sie überragend. Er ist der allmächtige Herrscher, er ist heilig, er ist gerecht. Und weil Gott so ist, bestraft er die Bösen und er belohnt die Guten. Eliphas ist sich zum Beispiel ganz sicher, in Kapitel 4 sagt er das, 7 bis 8, da sagt er, wer ist je als Unschuldiger umgekommen und wo sind Rechtschaffene vertilgt worden? So wie ich es gesehen habe, die Unheil pflügen und Mühsal sehen, die ernten es. Gott ist gerecht, er straft die, die Böses tun. Bildad weiß, wird Gott etwa das Recht beugen oder wird der Allmächtige die Gerechtigkeit beugen? Haben deine Söhne gegen ihn gesündigt, so lieferte er sie wegen ihrer Übertretung aus. Also Gott ist gerecht, er straft das Böse. Das nächste, was sie wissen, ist, kein Mensch ist gut. Kein Mensch ist gut. Eliphas hat da eine Vision gehabt, direkte Offenbarung hat er gehabt. In der Nacht ist ein Gespenst zu ihm gekommen. Und das war das, was das Gespenst ihm gesagt hat. Eliphas sagt es in Kapitel 4, Vers 17. Sollte ein Mensch gerechter sein als Gott oder ein Mann reiner als sein Schöpfer? Kein Mensch ist gut für Gott. Bildad sagt in Kapitel 25, wie könnte ein Mensch gerecht sein vor Gott und wie könnte er rein dastehen, einer, der von der Frau geboren ist? Siehe, selbst der Mond scheint nicht hell und die Sterne sind nicht rein in seinen Augen. Geschweige denn der Mensch, die Made und das Menschenkind, der Wurm. Kein Mensch kann vor Gott gerecht dastehen, sagen die Freunde. Und deswegen ist ganz klar, was mit Hiob los ist. Gott bestraft Hiob hier. Gott bestraft Hiob wegen etwas Bösem, das Hiob getan hat. Eliphas sagt in Kapitel 22, ist nicht deine Bosheit vielfältig? Und ohne Ende deine Schuld. Und dann bringt er ganz eine lange Liste von Dingen, die Hiob falsch gemacht haben könnte. Und es hört damit auf, dass er sagt, darum sind rings um dich herfallen. Ja, deswegen leidest du, wegen dem ganzen Bösen, was du getan hast. Zophar, mitfühlend und feinfühlig wie er ist, sagt zu Hiob, eigentlich hättest du noch was Schlimmeres verdient. Er sagt in Kapitel 11, aber möge Gott doch reden und seine Lippen gegen dich auftun und erkenne doch, dass Gott dir viel von deiner Schuld übersieht. Es ist ganz klar für die Freunde, Gott bestraft die Bösen und er belohnt die Guten. Kein Mensch ist letztlich gut und Hiob wird von Gott bestraft für irgendetwas. Und die Lösung ist auch einfach, oder? Er muss nur einfach seine Sünden bekennen endlich einmal. Es bereuen, was er falsch gemacht hat und es nicht mehr tun, dann wird Gott den Segen wieder in Strömen fließen lassen. Ganz einfach ist es. Eliphas sagt es auch schon ganz am Anfang. Siehe, glücklich ist der Mensch, den Gott zurechtweist. Gott weist dich zurecht, er erzieht dich, er zeigt dir, was alles falsch ist in deinem Leben. So verwirft er nicht die Züchtigung des Allmächtigen. Bildad sagt in Kapitel 8, wenn du Gott eifrig suchst und zum Allmächtigen um Gnade flehst, wenn du lauter und aufrichtig bist, ja, dann wird er deinetwegen aufwachen und die Wohnung deiner Gerechtigkeit wiederherstellen. Und dein Anfang wird gering erscheinen, aber dein Ende wird das sehr groß machen. Bereue doch endlich und dann wird es dir wieder gut gehen. Der Segen fließt in Strömen, sagt Bildad. Zophar sagt, wenn Böses in deiner Hand ist, so entferne es und lass in deinen Zelten kein Unrecht wohnen. Ja, dann wirst du dein Gesicht erheben ohne Makel. Und du wirst unerschütterlich sein und dich nicht fürchten. Eliphas wieder sagt zu Hiob in Kapitel 22, söhne dich doch aus mit ihm und halte Frieden. Dadurch wird wieder zu dir kommen das Gute. Und das Gute, wenn man mal so durchgeht, durch diese Reden, was das ist, dieses Gute, das wieder kommen wird, was die Freunde versprechen, das ist sehr vielfältig. Bewahrung vor Hungersnot, vor Krieg und vor Verleumdung zum Beispiel. Friede im Feld, Friede im Haus, viele Nachkommen, viele Kinder, ein hohes Alter, Gesundheit, Freude, Ansehen, Sicherheit, Hoffnung, Freude über Gottes Nähe, Gebetserhörung, Gelingen, Erfolg und auch Segen für andere. Das ist das Gute, das die Freunde Hiob versprechen. So ist ihre Lösung. All das kann Hiob haben, wenn er nur endlich seine Sünde bekennt. Ihre Lösung ist simpel, einfach, sauber und falsch. Ist falsch, was die Freunde sagen. Woher wissen wir das? Also erstens einmal ist Hiob ziemlich klar, er nennt seine Freunde Lügenschmierer und Kurpfuscher. Ein Kurpfuscher ist einer, der wie ein Arzt praktiziert, aber gar kein Arzt ist und die falsche Medizin nur verschreibt. So sagt der Hiob über sie. Gottes Urteil über die Freunde und über ihre Kurpfuscherei ist auch sehr eindeutig. Denn am Ende sagt er zu Eliphas, mein Zorn ist entbrannt gegen dich und deine Freunde. Denn ihr habt nicht über mich nicht Wahres geredet, wie mein Knecht Hiob. Gottes Urteil ist ziemlich eindeutig, kommt mir vor, was über die Freunde. Wir wissen also, dass das nicht stimmen kann. Aber wir wissen es ja eh schon aus den ersten zwei Kapiteln, dass Hiob Gottes strahlendster Juwel ist. Er versündigt sich nicht, steht da. Also es ist nicht so, dass Gott ihn straft für etwas, was er falsch gemacht hat. Die Freunde haben nicht recht. In Wahrheit sind die Freunde für Hiob noch eine weitere Versuchung, dass Hiob Gott wegen den Geschenken liebt. In Wahrheit ist es wieder so eine ganz hinterhältige Versuchung, dass Hiob wieder Gott liebt wegen den Geschenken und nicht Gott selbst liebt. Und Hiob gibt ihnen ein ordentlich Saures. Das wäre jetzt echt herrlich, das mal anzuschauen, was die sich gegenseitig an den Kopf werfen, aber dafür haben wir keine Zeit. Im Laufe der Gespräche richtet sich Hiob immer weniger an die Freunde und mehr an Gott. Er kann nicht verstehen, warum es den Guten schlecht geht und warum es den Bösen gut geht. Und das sieht man doch in der Welt, sagt er zu seinen Freunden. Er kann nicht verstehen, warum er leidet. Und deswegen entwickelt Hiob diese Vorstellung, dass er mit Gott vor Gericht geht. Aber er sagt, er weiß, es hilft auch nicht. Hiob weiß, dass er gegen Gott vor Gericht keine Chance haben kann. Gott sorgt schon dafür, dass Hiob dann verliert. Denn Gott ist stärker. Er hat keine Chance vor Gericht. Da sagt er zum Beispiel in Kapitel 9, wenn ein Mensch eben Lust hat, mit ihm, mit Gott, in einen Rechtsstreit zu treten, so könnte er ihm auf 1000 nicht eins antworten. Ihm könnte ich, auch wenn ich im Recht wäre, nicht antworten. Das Einzige, was bleibt, ist, zu meinem Richter würde ich um Gnade flehen. Wenn ich mich auch mit Schneewasser wüsche und meine Hände mit Lauge reinigte, dann würdest du mich in die Grube tauchen, dass sich meine eigenen Kleider vor mir ekelten. Er sagt also, vor Gott findet immer irgendwas und macht, sorgt schon dafür, dass man vor Gericht nicht bestehen kann. Denn er ist nicht ein Mann wie ich, dass ich ihm antworten, dass wir zusammen vor Gericht gehen könnten. So sagt es hier in Kapitel 9. Und deswegen wird ihm immer klarer, er braucht einen Mittler. Einen, der ihn vertritt vor Gericht. Jemand, der Gott und Mensch irgendwie gleich ist. Und der sich dazwischen stellen könnte in diesem Rechtsstreit. Aber wer ist es? In Kapitel 9, Vers 33 sagt Hiob, es gibt zwischen uns keinen Schiedsmann, dass er seine Hand auf uns beide legen könnte. Das gibt es leider nicht. Es ist aussichtslos, diese Idee mit dem Gerichtsverfahren. Und dann kommt man auch immer wieder in diesen langen Reden, blitzt so ein tiefer Glaube durch bei Hiob. Und er erkennt, es kann nur einen einzigen geben, der vor Gericht aussagen könnte, für mich. Es kann nur einen Zeugen geben, dessen Zeugnis noch stärker spricht als mein Leid. Und dieser Zeuge muss Gott selbst sein. Ich sage in Kapitel 16, siehe, im Himmel ist mein Zeuge und mein Fürsprecher ist in der Höhe. Meine Gefährten verspotten mich, aber zu Gott blickt mein Auge mit Tränen auf, dass er Recht schaffe für einen Mann gegen Gott und für einen Menschensohn gegen seinen Gefährten. Gott soll doch jetzt gleichzeitig Angeklagter, Zeuge, Fürsprecher und Richter sein. Niemand anders als Gott selbst könnte das sein. Das erkennt Hiob ganz klar. Und hier kommt immer mehr zu dieser Erkenntnis im Laufe der Reden, dass er sich nur an Gott wenden kann. Und dass Gott sich eines Tages für ihn einsetzen wird. Deswegen sagt er in Kapitel 19 dann diese berühmten Worte, doch ich weiß, mein Erlöser lebt und als der Letzte wird er über dem Staub stehen. Und nachdem man meine Haut so zerschunden hat, werde ich doch aus meinem Fleisch Gott schauen. Ja, ich werde ihn für mich sehen und meine Augen werden ihn sehen. Aber nicht als Fremden. Meine Nieren verschmachten in meinem Inneren. Das bedeutet, ich sehne mich von Herzen danach, Gott zu sehen. Das ist meine große Herzenssehnsucht. Also derselbe Gott, von dem alles Unglück kommt, so sieht es Hiob. Das ist derselbe Gott, dem Hiob in die Arme laufen möchte. Derselbe Gott, der ihm wehtut, ist derselbe Gott, auf den er hofft. Es gibt keine andere Hoffnung für einen Gläubigen. Ich kenne einen Christ, der als Kind durch entsetzliches Leid gegangen ist. Er ist körperlich misshandelt worden von seiner Mutter. Seine Mutter hat ihn immer und immer und immer wieder geschlagen, bis er eines Tages zurückgeschlagen hat. Sein Vater hat weggeschaut. Sein Vater war Vollzeitler in einer sehr großen Gemeinde. Er ist missbraucht worden. Jahrelang. Und ich habe ihn gefragt, warum bist du immer noch Christ? Wieso glaubst du immer noch an Jesus? Wieso glaubst du noch an Gott? Und er hat zu mir gesagt, ich habe nur Gott gehabt. Mit wem hätte ich sonst reden sollen? Er war seine einzige Hoffnung. Und so geht es dem Hiob da auch. Trotz diesem Glauben, der immer wieder mal aufblitzt, und trotz dieser Hoffnung, beschwört Hiob seine Unschuld. Er sagt, ja, was kann mir Gott vorwerfen? Und er wünscht sich so sehr, dass er mit Gott einen Rechtsstreit führen könnte. Und er bezichtigt Gott, dann Kapitel 27, sogar der Ungerechtigkeit. Ab Vers 2 sagt er, So wahr Gott lebt, der mir mein Recht entzogen hat und der Allmächtige, der meine Seele bitter gemacht hat. Es ist so interessant, beides ist da, er wirft gleichzeitig Gott vor, dass er ungerecht ist, und aber gleichzeitig sagt er, Gott lebt. Und das ist der sichere Grund, auf dem ich jetzt diesen Schwur mache. Ja, solange noch irgendetwas von meinem Atem in mir ist und Gottes Hauch in meiner Nase, wenn meine Lippen Unrecht reden und wenn meine Zunge Trug ausspricht, das ist diese Schwurformel, das wird nie passieren und es ist nie passiert. Fern sei es von mir, euch, ihr Freunde, Recht zu geben. Bis ich verscheide, lasse ich meine Rechtschaffenheit nicht von mir weichen. Er bezichtigt Gott der Ungerechtigkeit und er haltet fest an seiner Gerechtigkeit. Kapitel 31 ist vielleicht nur interessant, dass wir das ganz kurz nur bedenken. Das ist das letzte Kapitel in den Reden Hiobs, wo er alles aufzählt, was man einem Menschen vorwerfen könnte und immer sagt, na, das war bei mir nicht so. Und falls du jetzt irgendwie so in die Versuchung gekommen bist, auch zu sagen, ja, bei mir ist ja eigentlich auch so wie bei Hiob, in meinem Leben läuft nichts falsch, liest einmal dieses Kapitel 31 durch, ob du dich jetzt an der Stelle mit Hiob auch vergleichen kannst. Ob du nie gelogen hast, ob du nie jemand etwas Böses begehrt hast, ob du immer gerecht warst und alle diese Sachen. Lies es dir mal durch. Auf jeden Fall sagt er dann am Ende von diesem Kapitel, in 31, Vers 35, ach, hätte ich doch einen, der auf mich hörte. Hier ist meine Unterschrift. Ich unterschreibe diesen Schwur. Ich bin unschuldig. Der Allmächtige, antworte mir, sagt er da ganz dezidiert. Wo ist denn die Klagschrift, die mein Rechtsgegner geschrieben hat? Der Allmächtige, antworte mir. Und da haltet man den Atem an. Jetzt muss Gott doch antworten, oder? Das kann sich Gott doch nicht gefallen lassen. So etwas. Nein, Gott muss nicht. Weil jetzt kommt erst noch Elihu. Plötzlich taucht ein vierter Freund auf. So ein zorniger junger Mann, der explodiert. Und er haltet vier endlos lange Reden. Und er ist... in denen er nichts Neues sagt und wird dann von jedem ignoriert. Und er ist ein richtiger Schwafler. Das sieht man zum Beispiel in Kapitel 32, wo er sagt, denn erfüllt bin ich mit Worten, der Geist in meinem Inneren bedrängt mich. Siehe, mein Inneres ist wie junger Wein, der nicht geöffnet ist. Gleich neu gefüllten Schläuchen will es bersten. Ich muss reden, damit ich Luft bekomme. Also der steht unter Dampf und der muss jetzt endlich mal Dampf ablassen. Ein zorniger junger Mann. Oder zum Beispiel Kapitel 33, 31. Merke auf, Hiob, höre mir zu, schweige und ich will reden. Wenn du Worte hast, erwidere mir etwas. Rede nur, denn ich wollte dir gern Recht geben. Wenn aber nicht, höre du mir zu. Schweige und ich werde dich Weisheit lehren. Also kennt man sich überhaupt nicht aus, soll Hiob jetzt reden oder soll er jetzt schweigen? Und das Beste ist einfach, man wartet ab, bis der Elihu wieder sich beruhigt hat. Manche denken, Elihu ist irgendwie besser als die anderen Freunde. Manche denken, dass er die Antwort Gottes vorbereitet. Aber ich kann da nur sagen, lies mal das durch, was Elihu sagt. Irgendwie beim Durchlesen habe ich mir gedacht, das ist eigentlich der Schlimmste für alle. Ich möchte nicht in seine Hände fallen. Und der Gipfel von all dem ist sicher da in Kapitel 35, wo er zu Hiob sagt, und nun, weil Gottes Zorn noch nicht dich noch nicht heimgesucht hat und er sich nicht so sehr über Albernheiten kümmert, reißt der Hiob für Nichtiges seinen Mund auf und macht ohne Erkenntnis viele Worte. Er sagt zum Hiob, was dir passiert ist, ist ja gar nichts. Er hat gerade 10 Kinder verloren und sitzt auf dem Müllplatz vor der Stadt. Und Elihu sagt, ist noch gar nichts passiert. Und Albernheiten interessieren Gott nicht. Und was du da... um was du da klagst, das sind alles Nichtigkeiten. Also, wenn das die Vorbereitung für die Reden Gottes sein soll, dann ist es ein größeres Rätsel für mich, als wenn man nur sagt, dass der Elihu da so als Comic Relief fungiert, dass also irgendwie die Spannung, wo die Spannung am Gipfel ist, dann kommt noch irgendwas, wo man ein bisschen warten muss und ein bisschen Luft schnaufen kann. Also wenn das die Vorbereitung und Einleitung für Gott ist, dann ist das ein weiteres Rätsel für mich. Aber mit dem größeren Rätsel werden wir uns nächste Woche beschäftigen, mit den Reden Gottes. So, jetzt möchte ich ein paar Sachen sagen, die ich mir gedacht habe, was das mit uns zu tun haben könnte, diese ganzen langen Kapitel. Das Erste, was mir aufgefallen ist, ist eben, dass Hiob so stark ist. Er sich in so einer Situation gegen alle wehren, das ist wirklich übermenschlich. Ich könnte das nicht. Und das ist auch notwendig, weil er sagte den Freunden in Kapitel 12 zum Beispiel, eure Einstellung ist ein Stoß dem, der wankt. Er sagt ihnen, der am Boden liegt, auf den tretet ihr noch drauf. Und so dagegen zu halten, wenn man so unten ist und so noch getreten wird, das ist echt unheimlich. Hiob ist echt stark. Passen wir auf, dass wir nicht so werden wie die Freunde. Pass mal auf, dass wir nicht die, die am Boden liegen, auch noch treten. Dass wir hingehen und sagen, na, geht's dir eh schon wieder gut? Ist eh schon 2 Wochen her. Das ist ja nur nochmal drauftreten. Pass mal auf, dass wir nicht so werden wie die Freunde. Dass wir nicht mit glatten Antworten die anderen ruckzuck fertig machen. Passen wir auf, dass wir nicht so sind. Manche von uns wehren sich ja gegen so ein Verhalten mit einem frommen Lächeln. Da passiert was Schreckliches und dann sagen sie, das fromme Lächeln, diese Krankheit ist das Beste, was mir je passiert ist. Halleluja, Gott ist groß. Damit der andere endlich eine Ruhe gibt. Na, wir müssen Menschen sein, bei denen man sich ohne Gefahr ausweinen kann. Das müssen wir sein. Menschen, bei denen man sich gefahrlos ausweinen kann. Wie geht das? Oft sind es Leute, die selber schon durch die tiefsten Tiefen durchgegangen sind. Und die wissen, dass das nichts hilft, wenn man jemanden 5 theologische Punkte runterrattelt und 10 Bibelverse reindrückt. Und die wissen, dass es nach 2 Wochen eben noch nicht wieder gut ist. Oft sind es Menschen, die selber schon sowas erlebt haben, die schon zerbrochen waren. Ich habe mal die Geschichte gehört von zwei irischen Gläubigen, die unterwegs waren zu einem anderen Gläubigen. Einer der 2 Männer war in der Gemeindeleitung und da, wo sie hingegangen sind, war ein Mann, der etwas Schreckliches getan hat und in der Gemeinde war. Und sie wollten zu ihm hingehen und mit ihm darüber reden, was da passiert ist. Und versuchen, ihn zur Buße zu bewegen, zur Umkehr. Und auf dem Weg dahin fragt der Ältere, der in der Gemeindeleitung ist, den jüngeren Mann, den er mitgenommen hat. Es ist schon schrecklich, was der Mann getan hat. Oder? Und der Junge sagt, ja, es ist wirklich schrecklich, furchtbar. Und dann sagt der Ältere, kannst du dir vorstellen, dass du jemals sowas tun würdest? Sagt der Junge, ach, könnte man niemals vorstellen. Dann sagt der Ältere, dann geh besser wieder nach Hause. Da kann ich dich leider nicht mitnehmen zu diesem Gespräch. Passen wir auf, dass wir nicht so sind wie die Freunde, die von oben herab Hiob noch fertig machen. Wie kann man denn das lernen, dass man jemand ist, bei dem man sich gefahrlos ausweinen kann? Ich finde es so schade, dass Befreit Leben nicht wieder gestartet ist in unserer Gemeinde. Das ist nämlich eine Möglichkeit, sowas zu lernen. Und wenn du jemand werden willst, bei dem man sich gefahrlos ausweinen kann, dann würde ich dir das empfehlen, beim nächsten Mal mitzumachen bei diesem Kurs. Wir müssen Leute sein, wie die Freunde, die hingehen zu den Leidenden, aber nicht so hartherzig sind. Das war das Erste, was mir eingefallen ist. Mühsame Tröster seid ihr alle, sagt der Hiob. Sind wir das auch? Wie kann man da anders werden? Das Zweite ist eben, die gefährlichste Lüge ist die, die ein bisschen mit Wahrheit vermischt ist. Und was die Freunde sagen, Hiob nennt sie ihr Lügenschmierer und ihr Kurpfuscher, was die Freunde sagen, ist ja nicht ganz falsch. Es stimmt, dass Gott allmächtig ist. Es stimmt, dass Gott der Schöpfer ist. Das haben wir am Freitag im Vortrag gehört von Dr. Alexander Fink. Das war ein super Vortrag. Gott ist ein herrlicher Schöpfer. Es stimmt, dass Gott heilig und gerecht ist. Es stimmt auch, dass unsere Taten Konsequenzen haben. Im Galaterbrief im Neuen Testament steht, was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Es stimmt, dass unsere Taten Konsequenzen haben. Und es stimmt sogar, und jetzt müsst ihr gut aufpassen, es stimmt sogar, dass es manchmal sein kann, dass Gott jemanden für eine böse Tat auch schon in diesem Leben bestraft. Es kann manchmal, kann das sein. So verstehe ich zum Beispiel Apostelgeschichte 5. Aber es ist nicht immer so, wie die Freunde denken. Die Freunde haben ein Bild von Gott, das keine Fragen offen lässt. Es gibt immer, immer eine einfache Antwort, denken sie. Aber das ist nicht die ganze Geschichte. Gottes Plan ist viel tiefer. Und Gottes Liebe durchbricht dieses Gesetz wie das Karma, an das Hindus und Buddhisten glauben. Immer kriegt man das, was man verdient. Ursache und Wirkung. Was ein Mann sät, das wird er ernten. Stimmt zwar, aber Gottes Gnade durchbricht es manchmal. Und Gottes großes Ziel, diese Welt zurückzuerobern, durchbricht dieses furchtbare Gesetz auch manchmal. Es ist nicht die ganze Geschichte, wenn man sagt, ein Mensch wird ernten, was er sät. Nicht jedes Leid ist einfach die Schuld von der Person, die da leidet. Aber viele glauben das. Vor einiger Zeit war Gordon Charles Rogers bei uns zu Hause zum Abendessen. Das war total überraschend. Er ist früher in Österreich gewesen und mittlerweile arbeitet er für die weltweite evangelische Allianz. Also Evangelikale sind auf der Welt bei Weitem nicht im Promillebereich, sondern es gibt ungefähr 800 Millionen Evangelikale. Das ist ja ein großer Prozentbereich. Und der war bei uns und ich habe mir gedacht, das ist ein Wahnsinn, der kennt die evangelikalen Gemeinden auf der ganzen Welt. Ich habe ihn gefragt, was ist los auf der Welt? Und er hat mir viele Sachen gesagt. Und eines davon war, dass auf der ganzen Welt sich immer mehr so ein Gesundheits- und Wohlstandsevangelium verbreitet. In dieser Vorstellung gibt es eine ganz simple Gleichung. Tue Gutes und Gott wird dich segnen mit Gesundheit und Wohlstand. Tue Böses und Gott nimmt dir das wieder weg. Simple Gleichung. Es verbreitet sich. Wenn du keine Gesundheit und keinen Wohlstand hast, ja, dann liegt die Ursache eh bei dir. Ist ja klar, weil Gott möchte dich ja gesund und wohlhabend machen. Das ist sehr weit verbreitet und das gibt es auch in unseren Breiten. Das ist auch nicht unbekannt. Hiob sagt zu dieser Theorie in Kapitel 19, wenn ihr sagt, dass die Wurzel der Sache in mir zu finden sei, so fürchtet euch selbst vor dem Schwert. Ihr werdet für diese Lüge gerichtet werden. Und der Herr sagt dazu, mein Zorn ist entbrannt gegen dich und deine beiden Freunde. Und Jesus Christus, unser Herr, sagt, Gott, der Sohn, sagt dasselbe im im Neuen Testament durchbricht er ganz klar diesen Zusammenhang und er sagt, na, nicht jedes Leid ist da deswegen, weil diese Person etwas falsch gemacht hat. Es gibt unschuldiges Leiden und es gibt auch Leiden für Jesus. Wir leben in einer zerbrochenen Welt und wir folgen einem leidenden Messias nach und deswegen müssen wir mit Leid rechnen. Und es ist nicht immer deine Schuld. Gott will keine Geschäftsbeziehung mit uns. Das war die Theologie, das Denken über Gott in der Antike. Die Römer haben das ganz klar gesagt. Die waren knallharte Geschäftsleute, haben gesagt, ich gebe dir, dem Gott, ein Opfer, damit er mir etwas gibt. Das war ihre Theologie. Do ut des, haben sie das genannt. Drei Worte. Und so ist es nicht mit unserem Gott. Er will keine Geschäftsbeziehung mit dir. Und er ist kein Automat, wo man oben ein frommes Leben rein wirft und unten kommt der Kaugummi raus. Oder halt Mercedes oder was du da brauchst. So ist es bei Gott nicht. Er will eine Liebesbeziehung. Also pass auf, dass du nicht diesen Kurpfuschern auf den Leim gehst. Und pass auf, dass du selber kein so ein Kurpfuscher bist. auch nicht zu dir selber. Das ist ja noch relativ leicht, wenn man irgendwo anders Geschwister hat, die das denken. Aber mir geht es immer so, dass wenn mir irgendwas passiert, dass ich mir denke, warum ich, was habe ich nur falsch gemacht? Ganz einfaches, triviales Beispiel, mein Heuschnupfen. Jetzt, was wieder total gut, was wieder minus 30 Grad gehabt hat. Aber jetzt wird es wieder schön und zack, ist er wieder volle Wäsche da. Warum muss ich das haben? Total trivial. Das ist noch nicht einmal auf Stufe 1 von dem, was der hier überlebt hat. Das ist nicht wegen irgendwas, was ich falsch gemacht habe. Sei selber kein Kurpfuscher zu dir. Dein Glaube, der muss auf was anderem stehen, als auf Gefühlen. Gott ist da, auch wenn du einsam bist und keine Freunde hast. Gott ist da, auch wenn du in Bayern hockst und keine schöne Zeit erlebst. Der Glaube kann nicht von dem abhängen, ob es Gott gut geht oder nicht. Ob du Gott Wohlstand und Gesundheit hast oder nicht. Das muss außerhalb von dir liegen. Es braucht einen Grund, der außerhalb von dir ist. Denk an den Hiob, der macht so eine Achterbahnfahrt der Gefühle durch. Völlig verzweifelt. Und dann auf einmal wieder so kleine Hoffnungsschimmer blinzeln durch. Dem geht es auch so wie uns, wo es rauf und runter geht. Die Umstände, die Gefühle, die gehen rauf und runter. Hängt davon mein Glaube ab. Unser Glaube muss von was abhängen, was außerhalb von uns liegt. Es bleibt dabei, Gott lebt, er ist gerecht. Aber woran erkennt man das, dass er lebt und dass er es gut meint mit uns? Ich glaube, man erkennt es an Jesus. Er hat die Welt verändert wie kein Zweiter und er hat gelitten wie kein Zweiter. Und er ist dieser Mittler geworden, der zwischen Gott und Mensch steht, der die Hand auf beide legen kann. Er ist unser Erlöser, der uns frei macht und er lebt. Und wenn du genauer herausfinden möchtest, was es mit Jesus auf sich hat, dann lade ich dich ein zu Christsein Entdecken. Sein 7-wöchiger Kurs, 7 Abende, wo es um Jesus geht, wo man sich mit ihm beschäftigt, was er getan hat, was er gesagt hat, warum er gekommen ist. Und wir lesen dazu in den Originalquellen und alle Fragen sind erlaubt. Es geht am Mittwoch los, wenn dich das interessiert, dann melde dich einfach bei mir an. Aber für uns alle bleibt dieser Auftrag. Finde raus, warum das stimmt, dass Gott dich liebt. Gott liebt dich, auch wenn es dir schlecht geht. Er ist unsere einzige Hoffnung. Beten wir miteinander. Vater im Himmel, wir danken dir für Jesus Christus, den Schmerzensmann, der gelitten hat. Was wir nie verstehen können, der in den Tod gegangen ist, der unendlich gelitten hat, weil er von dir getrennt war, der geschrien hat, warum hast du mich verlassen? Herr, danke, dass es wahr ist, dass du uns liebst, weil du für uns ans Kreuz gegangen bist. Herr, bitte hilf uns, dass wir Menschen werden, bei denen man sich gefahrlos ausweinen kann. Hilf uns, dass wir nicht immer sofort denken, dass du uns bestrafst, wenn es uns schlecht geht. Hilf uns, dass wir dich lieben, auch wenn es schlecht geht. Amen.